Ja, das ist so schön, wieder hier zu sein. Ich bin richtig gern bei euch. Ich liebe diese Kirche. Ich liebe einfach das, was ihr hier draus gemacht habt, ist so schön. Und die Leute, die ich kenne von hier, die liebe ich auch. Alles andere wäre jetzt ein bisschen Hybris, aber ich bin ein vernarrt in Menschen. Von daher wird mir das nicht schwerfallen, den Rest auch zu lieben zu lernen. Okay, wer von euch hat schon mal einen Wolf hier in der Gegend in freier Wildbahn gesehen? Ah, sind ein paar. Ist das ein Thema hier? Wer von euch hat schon mal Schafe gerissen bekommen vom Wolf? Ja, tatsächlich gibt es Leute hier. Das wundert mich nicht. Die kommen sogar bis nach Bautzen. Ich mache gerade so eine Feldstudie. Wenn ich so eine Predigt anfange, wie das die meisten Prediger machen mit irgendwie so einer Fußballsache, dann ist ja meistens das so, dass dann die Emotionen hochkochen und dann hat man die Leute und dann kann man lospredigen und dann kann es richtig losgehen, ja, weil die emotional voll eingestiegen sind. Und ich merke, bei uns funktioniert das immer nicht. Also bei mir in meiner Gemeinde, wenn ich irgendwas beim Fußball erzähle, dann gucken die Leute so wie Schwein ins Uhrwerk. Und aber mit dem Wolf, das klappt viel besser. Der erhitzt gerade die Gemüter und dann sind die Leute emotional dabei. Genau, und wenn dann so die Wölfe kommen, und wir haben ja das hier tatsächlich als Thema, ja, wenn die Wölfe dann da sind, ist mein Nachbar vor 2 Wochen direkt bei uns, ich wohne in der Stadt, vor unserem Haus einen Wolf gesehen. Also ist schon krass, was da losgeht. Wenn jetzt die Wölfe kommen und du hast Schafe, was sollen wir da machen? Wir müssen Zäune bauen. Ihr dürft ruhig mitmachen. Das ist so, ja. Ja, ich habe ja gefragt, was wir machen sollen. Also so von Gesetzes wegen. Dann bauen wir große Zäune, möglichst noch höher und was man da alles machen muss und vielleicht sogar elektrifizieren und so, damit die Wölfe da nicht drüber kommen und sowas. Und wir sind ja selber auch als Christen ganz schöne Zaunspezialisten, oder? Also wir kennen das mit den Zäunen eigentlich ganz gut. Ja, also Jesus sagt ja selber einmal, oder in der Bibel werden wir immer wieder auch so als Schafe bezeichnet, die Christen. Also das ist, keine Ahnung, wundert mich nicht, so bockig wie manche rumrennen. Ja, oder ist gar nicht so schlimm, Jesus wird ja selber als das Lamm Gottes bezeichnet. Ja, also ist ja, da ist es immer ganz safe, wenn Jesus selber auch so ein Schaf ist. Jedenfalls, bei den Schafen, ich bin ja Pastor, ich bin ja zum Glück ein Hirte. Ihr seid ja die blöden Schafe und ich bin ja der tolle Hirte. Ja, da kommen nämlich die Pastoren und die fangen nämlich jetzt an, wie können wir denn die Schafe beschützen, indem wir große Zäune bauen. Ja? Und dann überlegen wir, ja, wir ziehen hier einen Zaun und so und wie machen wir das mit den Zäunen? Wir gucken in die Bibel und sagen, ja, die Bibel sagt, das und das ist richtig und das ist nicht richtig und das ist jetzt Weide und das nicht. Ich brauche mal ein paar Freiwillige hier, damit das funktioniert. Einfach 2 Freiwillige. Wer würde mal nach vorne kommen? Ja, du kommst, sehr gut. Und wer ist noch so ein Schaf? Daniel, ja, sehr gut. Du bist das schwarze Schaf? Okay. Ich habe heute kein schwarzes Schaf dabei, ihr seid alles ganz liebe Schafe. Okay, also hier, guck mal, ihr sucht euch mal aus. Ihr könnt das so ein bisschen überwerfen, damit wir das sehen, dass ihr ein Schaf seid.
Ja,
so irgendwie, genau. Daniel, du kommst mit hier rüber. Genau, und sag mir deinen Namen.
Miriam,
okay. So, ja, also wir haben ja so verschiedene Schafe, verschiedene Christen, ja, und die sind jetzt in ganz verschiedenen Gemeinschaften, in spirituellen Richtungen, in Gemeinden unterwegs, ja. Da haben wir, keine Ahnung, wie ihr so drauf seid, du bist wahrscheinlich so ein ganz Konservativer, du bist so ein Jesus-Freak, ja, na, und da ist so alles Mögliche, die haben eine sehr, sehr große Weide, sage ich mal, ja, bis dann der Rand kommt, also deren Weide, die geht, keine Ahnung, bis hier vorne hin, guck mal, das ist alles noch okay. Hier kann man das kann man auch noch alles machen, als Christ ist neu, in Ordnung, auf Partys zu gehen und so weiter. Und dann haben wir hier Daniel, wie ihr ihn kennt, total stockkonservativ. Gibt es auch Christen, die sind ganz anders. Die sagen, okay, die Weide ist ganz wichtig und das ist mein Bereich. Hier bin ich drin, hier bin ich safe und alles andere ist nicht richtig. Ja, genau. Und manche von den beiden hier überschreiten sich. Ja? Der Dani sagt, nur hier oben, das ist alles, das darf man als Christ. Und hier, das ist schon Graubereich, annähernd eher nicht. Ne? Aber hier, wenn du bist schon, da bist du ganz raus. Ja? Da bist du schon, das ist schon sündiges Terrain. Ja, genau. Und dann gibt es aber ganz andere, die haben irgendwie dann viel größere Sachen. Oder es gibt ja dann auch noch Leute, die sagen, das ist die Weide. Und die anderen sagen, nee, das ist die Weide. Wir haben zwar einen Bereich, der sich überschneidet, aber wir haben beide auch eigene Bereiche, wo wir sagen, das ist richtig und das nicht. Also bei uns ist es okay, als Pastor irgendwie Alkohol zu trinken, aber Rauchen war über viele Jahre ganz schlimm. Ich finde es auch persönlich immer noch dumm, aber ich würde nicht mit dem Titel Sünde rumrennen oder sowas. Wenn man dann in Nordeuropa guckt, dann rauchen dann alle Pastoren, aber Alkohol ist ganz schlimm, ja, irgendwie in Estland oder was auch immer. Ich weiß nicht, ist heute bestimmt auch nicht mehr so, aber das war eine ganze Zeit lang so. Na, oder man hat das so gesagt, die Als die amerikanischen Frauen, hat unser Seminardirektor mal erzählt, als die ganzen die Pfingstlerfrauen dann hier, die Pastorenfrauen kamen, wie die da aufgetagt waren, geschminkt und so. Und dann haben die deutschen Frauen gedacht damals, ja, das kann doch nicht sein und so, wie die rumrennen, das ist ja ganz sündig. Ne? Und dann haben sie ihre Tränen über die Verlorenheit dieser amerikanischen Pastorenfrauen in einem Glas Bier ertränkt. So ist das halt. So unterschiedlich sind die Kulturen und so haben wir alle unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Zäune und unterschiedliche Weiden, wo wir sagen, das ist noch drin und das ist draußen. Aber wer bestimmt denn das, was drin ist und was draußen ist? Und dann kann das sein, dass wir uns immer untereinander noch kloppen, als Christen untereinander streiten, nicht nur die Theologen, sondern auch in den Gemeinden. Die einen Gemeinden sagen, nee, das ist richtig, so lebt man als Christ. Die anderen sagen, nee, so lebt man als Christ und so weiter. Und dann suche ich mir als junger Mensch vielleicht das Entspanntere aus oder das, was, wo ich mehr Klarheit drin habe oder was auch immer. Und diese ganzen unterschiedlichen Abstimmungen und so weiter, ja, weißt du, dann kommen die einen, die sagen, oh, ich habe Jesus so lieb, ich feiere den so sehr. Komm, wir sitzen gerade am See, wir machen jetzt einfach Abendmahl mit Chips und Cola. Und dann kommt der Daniel und sagt, oh, ich hab Jesus so lieb, ich verehre Gott so sehr. Abendmahl, das muss einen ganz würdigen Rahmen haben, damit das auch wirklich Gott ehrt, einfach aus meiner Liebe heraus für ihn. Und so gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, ja. Und dann brauchen wir jetzt nicht rumrennen und werten, sondern es ist einfach so, naja, wir haben da unsere Zäune. Manche Christen sind so richtige Zaunkönige, ja, die also lieben ihre Zäune. Und ein Zaun ist ja auch gut, das schützt uns ja auch vor dem Runterfallen oder was auch immer, ne? Oder vor den Wölfen. Genau. Aber was sagt Jesus dazu? Jesus kommt einmal zu einer Menschenmenge. Ihr könnt euch kurz setzen, aber ich brauche euch gleich wieder. Ihr könnt euch jetzt wieder setzen. Ja, das sind die Schafe, die sich dem Hirten widersetzen. Also, Jesus kommt einmal zu einer Menschenmenge und sieht die Menschenmenge und dann kommt Erbarmen über ihn und er sagt, das sind wie eine Herde Schafe ohne Hirten. Und dann sagt Jesus einmal was ganz Interessantes, das lesen wir in Johannes 10 und ich lese bloß einen Teil von dieser längeren Passage und zwar lese ich ab Vers 11. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Jesus beschreibt hier zwei verschiedene Sorten von Hirten. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Er sagt, da gibt es auf der einen Seite den guten Hirten, von dem er sagt, dass er das ist. Ja, der gute Hirte, der hat eine persönliche Beziehung zu seinen Schafen. In Vers 3, das muss ich euch nochmal vorlesen, finde ich so cool. Dann sagt er, es ist ein paar Verse vorher, das habt ihr jetzt nicht hinter mir an der Wand, da steht jetzt, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus auf die Weide. Also der Hirte, der hat ein Interesse an jedem einzelnen Schaf, der hat eine persönliche Beziehung zu denen. Der gibt sogar sein Leben für sie. Wie krass ist das denn? Und die anderen, die Bezahlhirten, ja, das sind die sind quasi dort angestellt, aber die haben überhaupt kein Interesse an den Schafen. Denen geht es nur darum, um ihre Bezahlung. Also nicht, dass sie jetzt egoistisch wären, es ist einfach so, es sind nicht ihre Dinger, ja. Die reden auch über die Dinger. Das ist ja Nummer 52, was sich gerade einen Fuß eingehauen hat und Nummer 98, was immer abhanden kommt. Ja, das war ja Nummer 100, das ist das Allerschlimmste. Und die haben überhaupt nicht diese Beziehung zu diesen Schafen, diese Hirten. Guck mal, da ist auf der einen Seite der gute Hirte, der sogar etwas dafür gibt, dass er die Schafe hat, weil es seine Schafe sind, weil er so ein Interesse an ihnen hat. Und dann sind die Bezahlhirten, die etwas wollen dafür, dass sie dort sind und die Schafe hüten. Und wir Christen, wir benehmen uns manchmal so, als wäre Jesus nicht der gute Hirte, sondern als wäre Jesus irgendwie so ein Großindustrieller. Dieser Gott, der da irgendwo in seinem Bürogebäude sitzt und dann so Futter einkauft, so und so viel Gigatonnen, so und so viele Tonnen an Futter und das kommt dann dort auf die Weide und so weiter und dann macht er einen Termin, wann der Schlachthofwagen vorbeikommt und die Schafe abholt und der hat gar kein Interesse an den Schafen in dem Sinne, sondern die Schafe sind für ihn Ware. Ja? Und deshalb hat er ja auch ganz viele Weiden. Da hat er die alle schön eingezäunt und dann geht es den Schafen gut und so weiter. Aber das kann auch sein, dass er sich gut um die Schafe kümmert. Klar, der will ja auch am Ende gute Wolle, gutes Fleisch, was auch immer, so Schafe alles hergeben. Aber er hat keine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Schaf, ja? Sondern er hat nur einfach so eine Weide. Und wir benehmen uns so, als wäre Jesus so jemand, ganz oft. Indem wir nämlich sagen, oh, es ist wichtig, wo die Weide hier ist. Es ist wichtig, wo der Zaun ist. Immer wenn ich einen Zaun habe, dann sage ich im Prinzip, Jesus, irgendwie, keine Ahnung, du bist da irgendwo fernab, dich brauche ich nicht, weil ich habe ja einen Zaun, der schützt mich vor den Wölfen. Ja, verstehst du, wir brauchen jetzt nochmal die beiden Schafe und mal noch jemanden dazu. Ich weiß nicht, noch einen dritten Freiwillige. Ja, Olaf bist du, ne? Guck mal, Olaf, du bist der Hirte. Du ein Glück. So, genau. Olaf ist jetzt der gute Hirte, also der echte Jesus. Ja? Und was machen wir ganz häufig? Wir sind auf unserer Weide unterwegs und gucken, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und wenn man so auf der Weide unterwegs ist, das, was man dann macht, ist, man guckt ganz oft, das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite. Der Teppich ist grauer auf der anderen Seite hier. Woanders ist das Gras grüner auf der anderen Seite. Und dann guckt man, wie weit kann ich noch gehen, dass es keine Sünde ist, sodass ich noch drin bin. Wie weit kann ich noch gehen? Kann ich noch ein kleines bisschen gehen, bevor es... Scheiße, und dann rutsche ich doch ab. Und dann muss ich wieder Buße tun und alles schlimm und wieder zum Kreuz kommen und was auch immer. Aber eigentlich, die ganze Zeit bin ich orientiert, wie weit kann ich noch irgendwie gehen, bevor ich irgendwie rausfliege aus der Weide. Aber das, worum es eigentlich geht, ist doch der Hirte. Und den Hirten, den interessieren diese ganzen Zäune nicht. Wo braucht man einen Hirten? Dort, wo es keine Zäune gibt. Den Hirten braucht man dort, wo es Weide gibt, aber die nicht abgegrenzt ist. Und das ist das, was Bekehrung ist. Beide machen es falsch, wenn sie immer nur auf ihren Bereich achten und sagen, Hauptsache ich bin drin und nicht draußen. Und Hauptsache die anderen Leute, ich kontrolliere die noch mit, dass die auch nicht rausfallen, sondern hier ist richtig. Das ist wie so mit Stützräder fahren, Christ sein. Hey, aber Christian 2.0 ist doch, oder das eigentliche Christian ist doch, dass wir uns auf den Hirten orientieren. Und das heißt, guck mal, wenn Miriam die ganze Zeit hier, unser Schäfchen Miriam, die ganze Zeit da guckt, ja, du bist jetzt ja bei irgendeiner sehr freien christlichen Gruppe, ja, und dann sagst du, ja, hier geht auch noch und so. Und wie weit kann ich noch gehen, ja? Was kann ich noch mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann machen? Wie viel kann ich mit denen tanzen, sie ansehen, meine Gedanken spielen lassen? Wie kann ich noch so meine Steuererklärung hinbiegen, dass es gerade noch so passt? Wie kann ich mit meinem Chef so umgehen, dass es aber noch christlich ist, aber eigentlich ich zu meinem Recht komme und egoistisch meine Motive durchsetzen kann. Immer diese Fragen, wie weit kann ich noch gehen, damit es gerade noch so okay ist, christlich ist, damit es keine Sünde ist. Aber das ist genau die falsche Richtung. Es geht doch um die Richtung, in die wir unterwegs sind und nicht so sehr um den Punkt, an dem wir stehen. Und das ist das, was Bekehrung ist, wenn wir umkehren und sagen, Jesus, wie kann ich so nah wie möglich an dich als Hirten rankommen? Das dürft ihr gerne mal machen. Einfach, Dani, du darfst auch zum Hirten kommen. Oh, ist das schön, ein Familienbild. Oh, ich gehe mal. Oh, wie schön. Guck mal, das ist doch das, worum es eigentlich geht beim Christsein. Dem Jesus sind doch die Zäune wurscht. Klar sagt die Bibel, das ist gut, das ist nicht gut. Und dann gibt es verschiedene Gruppen und alle lesen dieselbe Bibel und kommen zu unterschiedlichen Weideplätzen, zu unterschiedlichen Ergebnissen, was jetzt alles als Christ okay ist und was nicht und so weiter. Und die Bibel ist ja auch ein sehr kompliziertes Buch, also eine sehr komplizierte Bibliothek mit 1000 verschiedenen Gedanken und verschiedenen Kulturen, in die sie reingeschrieben wurde und aus der sie herausgeschrieben wurde und ganz komplexes Ding. Und dann dürfen Theologen sich gerne die Köpfe einkloppen und das ist auch gut so, sich viele Gedanken dazu zu machen, bin ich großer Fan von. Aber weißt du, das, worum es beim Christ denn doch eigentlich geht, ist doch, wie nah komme ich ran an den Hirten. Weißt du, wir haben so oft so unterschiedliche Theologien, da sind eher liberalere Christen, für die ist es oftmals sehr diesseitig, dieses Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, ganz, ganz wichtige Dinge. Und dann kommen so die pietistisch geprägten, die evangelikaleren oder wie man auch immer, es gibt ja 1000 Labels, die wir denen jetzt aufdrücken können, die jeder irgendwie anders versteht. Aber solche Christen, die so eine andere Frömmigkeit haben, die sagen, nee, es geht um, wenn du dir fragst, was ist das Evangelium, dann sagen sie ja die vier Punkte, dass Jesus uns liebt und wunderbar geschaffen hat. hat und dass ich aber Mist gebaut habe, aber er durch sein Kreuz die Schuld auf sich nimmt und dass meine Entscheidung ist, und wieder zurück zu ihm zu kommen. Und sagen, das ist das Evangelium, darum geht's und so. Und das ist so sehr jenseitig orientiert meistens, ja. Und, aber ist doch egal, das ist alles wichtig. Aber weißt du, eigentlich geht's darum, dass wir zum Hirten kommen. Das ist der Punkt, worum es beim Christen geht. Und das Besondere ist, auch wenn wir als christliche Leiter oder als Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammen sagen, wir wollen uns um Jesus versammeln, wir wollen Hauptsache, wir kommen ihm näher, dann rücken wir auch einander näher. Das finde ich so ein großes Geheimnis daran. Wenn wir sagen, wir rücken Jesus näher, dann rücken wir auch einander, zueinander näher. Ich danke euch ganz herzlich. Dürfte ich erstmal hinsetzen? Ein weiterer Punkt, der da ganz wichtig ist, gut, da könnt ihr euch eigentlich oben behalten, aber ich erkläre es einfach so, ist, weißt du, das Besondere ist, wenn wir immer sagen, ja, hier ist unsere Wiese, und dann ist aber Jesus der Hirte und sagt, okay, dies ist genug abgegrast, jetzt geht's, keine Ahnung, der Sommer kommt, oben die Berge sind abgetaut, jetzt gehen wir auf die Sommerwiese da oben und gehen ein bisschen den Berg hoch und so weiter. Und dann geht der Hirte weiter und dann gibt's immer noch die Schafe, die sich gegenseitig um den Zaun kloppen, ob der jetzt hier lang geht oder hier lang geht, ob er hier diese Stufe oder diese Stufe der richtige Zaun ist. Und während die Schafe sich kloppen, ist Jesus schon weiter unterwegs und geht schon die nächsten Schritte. Und das kriegen die Schafe nicht mit, wenn sie die ganze Zeit auf den Zaun orientiert sind und sich nicht mal bekehrt haben, nicht mal umgekehrt haben und auf den Hirten orientiert sind. Und der Hirte ist manchmal unterwegs und manchmal geht es auch durch ein dunkles Tal hindurch. Aber bei ihm sind wir an der besten Stelle, selbst im dunklen Tal sind wir bei Jesus an der richtigsten Stelle, weil er weiß, wo die besten Weideplätze sind. Und er weiß, dass die saftigen Wiesen im Sommer da oben auf den Bergen sind, aber im Winter liegt dort Schnee, da geht man lieber ins Tal. Ja, und er weiß, wo die besten Weideplätze sind, die noch nicht abgefuttert sind und wo jetzt die Blümchen wachsen, die Vitamine haben, die wir jetzt gerade brauchen für die Jahreszeit. Keine Ahnung, ich bin kein Hirte. Also jedenfalls nicht so ein Schafding-Hirte. Und das Besondere ist, auch in unserer Theologie ist das so. Jesus geht manchmal weiter, so wie die Feuer- und Wolkensäule sich erhoben hat und in der Wüste weitergegangen ist. Das Volk Israel gefolgt ist, weil sie da dranbleiben wollten, weil das war ja ihr Schutz, das war ihr Gott. So wie... Ich denke da an Apostelgeschichte 10, wie Petrus auf dem Dach steht und plötzlich kommt dieses Tuch runter und mit Haufen Getier, ich finde das ja schon widerlich, das zu lesen, ja, aber der sagt die Stimme, sagt Gott zu ihm, hey, nimm das und schlachte und iss und sagt, auf gar keinen Fall werde ich das machen, niemals nicht, das ist mir als Juden verboten und so weiter. Und vor allem, da steht die Todesstrafe teilweise drauf, jedenfalls im Alten Testament noch. Also da, das auf gar keinen Fall kann er als Jude sowas, so ein Zeug essen. Und Gott sagt, doch, ich gehe jetzt einen neuen Schritt. Und Petrus geht nicht drauf ein, aber als dann unten die Leute von dem Hauptmann von Cornelius da klopfen, ja, dann checkt er plötzlich, Gott hat was Neues vor. Der Hirte bewegt sich und geht ein Stück weiter. Und zwar raus aus der eigentlichen Weide, die bisher die richtige war. Auf einmal gehören Heiden mit dazu. Hey, wir haben das gerade gelesen hier. Wir haben gelesen, wo stand das hier? Vers 16. Ich habe auch Schafe noch, die nicht aus diesem Stall sind. Und auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Und Jesus sagt, ich gehe einen Schritt weiter und sage, jetzt das, was ehemals unrein war, ist jetzt rein. So oft die Christen heute noch, die kloppen sich um die reine Lehre. Ja, manchmal ist es eine reine Lehre mit EE. Die kloppen sich, was ist jetzt richtig, was ist rein, unrein, Sünde, Nicht-Sünde und sowas. Das sind Kategorien, in denen Jesus gar nicht denkt. Ihm geht es darum, so nah wie möglich am Hirten zu sein. Dort sind wir am sichersten, beim Hirten. In der Theologie hat sich so vieles in der Geschichte verändert. Von Sklavenhaltung zu Nicht-Sklavenhaltung. Auch durch Kirche, ja. Ich fand das so spannend. In der Bibel steht ja nirgendwo, dass Sklaven verboten sind. Da sind eher Regelungen, wie man mit denen umgeht. Ich hatte in meinem Masterstudium, hatten wir mal ein Zitat von einem südamerikanischen Bischof, dessen Namen mir leider entfallen ist. Der war nicht Südamerika, sondern von den Südstaaten in Nordamerika, so rum, in dem Bürgerkrieg. Und der hat gesagt, dieses Ganze, also sinngemäß, dieses Ganze mit der Sklaverei, es geht ihm so gegen den Strich. Und er kann das überhaupt nicht, menschlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist was so Schlimmes. Aber seine Meinung steht unter dem Wort Gottes. Und weil das Wort Gottes sagt, Sklaverei ist okay, deshalb muss er sich dem Wort Gottes beugen. Und deshalb ist es richtig so. Ja? da hat er seine Weide. Das ist eine Frage unserer Bibelhermeneutik. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Ich glaube, dass die Bibel eine ganz andere Sprache spricht, dass die Bibel eine Richtung zeigt und nicht einen Standpunkt. So hat sich auch von Polygamie zu Monogamie, so ganz viele Punkte haben sich verändert. Ja, wir lesen noch hier in Timotheus, wo Paulus schreibt, wenigstens die Gemeindeleiter sollen nur eine Frau haben. Wenigstens die. Nein, da stehen nicht, die sollen verheiratet sein, eine Frau haben, sondern da steht die Zahl 1, die sollen nur eine Frau haben. Was hatten denn dann die anderen? Ja, also wenigstens die Gemeindeleiter sollen da ein Stück Vorbild sein. Und so überall, es gibt so Punkte, wo Jesus sich erhebt als Hirte und dann einfach einen Schritt weitergeht. Und ich glaube, dass auch heute Jesus weitergeht. Dass er hier und da einfach mit unserer Theologie ein bisschen Sachen wieder umkrempelt und uns stretcht und uns neue Herausforderungen gibt. Und die Frage, wie gehen wir heute, wie gehen wir in unserem religiösen Umfeld um mit dem Evangelium? Und da müssen wir viele Sachen vielleicht neu denken. Das ist vielleicht 1, 2, 3 Predigten für sich. Ja, das möchte ich heute gar nicht so groß öffnen, das Fass, obwohl ich es liebe. Aber einfach diese Ermutigung, lasst uns doch da an Jesus dranbleiben. Es ist nicht eine Beliebigkeit. Wir können nicht machen, was wir wollen und so. Ist doch, die ganzen Regeln sind doch alle wurscht. Nein, nein. Die Bibel zeigt uns eine Richtung auf. Und wichtig ist, dass wir immer am Hirten sind. Weißt du, das ist viel schwerer, als einen Zaun zu haben. Leute lieben doch die Klarheit, wo sie gesagt kriegen, das ist richtig, das ist falsch, alles klar. Aber wir brauchen nicht mehr mit Stützrädern fahren. Hey, Gott möchte uns ermutigen, einen Schritt weiter zu gehen. Und wirklich zu gucken, Jesus, wie kann ich so nah wie möglich an dich rankommen? Und das große Geheimnis, wie das funktioniert. Wir haben ja gerade gelesen, dass seine Schafe seine Stimme hören. In Vers 4 wird das nochmal mehr deutlich. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen ihm davon, weil sie seine Stimme nicht erkennen. Das ist das Besondere, glaube ich, was Jesus sagt. Es geht darum, dass wir seine Stimme kennenlernen. Wie können wir denn diesem Jesus folgen? Natürlich, wir haben ganz viel, wissen wir über ihn aus der Bibel. Und das ist sehr gut so. Und ich glaube, es tut Not, dass wir lernen, Jesus Stimme zu hören. Und zwar auch in unserem ganz eigenen Leben. Auch für uns als Gemeinde, für uns als Leib Christi, auch für uns persönlich, für uns als Familie. Wie können wir Gottes Stimme hören? Ich würde mich freuen, wenn wir das ganz praktisch machen können, heute mal üben können, Gottes Stimme zu hören. Wir haben bei uns eine Art eine Art Geländer, wie wir das bei uns machen, so eine persönliche Zeit mit Gott. Wir nennen das bei uns Lebezeit. Da geht es darum, jeder Buchstabe steht da als, ist ein Akronym, jeder Buchstabe steht für etwas. L für Lesen, E für Empfangen, B für Beten, meine Antwort, E für Ehren, Danken und am Ende ein Ausrufezeichen für meine Aktion. Ich möchte das jetzt gar nicht so ausführlich erklären, weil das kann ich andermal machen oder wer Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Aber ich möchte mit euch das üben, wie wir Gottes Stimme hören können. Als erstes wollen wir gerne Zettel rumgeben. Habt ihr die schon? Nee, ne? Es gibt hier Zettel und Stifte, die wird die Mirjam jetzt mal so lieb sein und euch die rumgeben. Und ich möchte, dass wir uns kurz mal eine Minute Zeit nehmen, um einfach mal aufzuschreiben, hey, wie ist Jesus für mich als Hirte? Wo habe ich Jesus als Hirten erlebt? Und einfach so Danke sagen, wie ich Jesus als Hirten erlebe. Dass ich ihm einfach mal sage, hey Jesus, ich finde das so gut, dass du für mich sorgst. Danke, dass du durch dieses Tal, was ich im letzten Monat da erlebt habe, mit, keine Ahnung, setz ein, was bei dir los ist, oder in den letzten 2 Jahren erlebt habe, danke, dass du durch dieses Tal mit mir durchgegangen bist. Danke, dass du mich hier gestretcht hast. Danke, dass du hier mit mir auf eine neue Wiese gegangen bist und mich versorgt hast. Danke, dass du mich hier beschützt hast vor Wölfen, die um mich herum waren. Danke, dass du einen Tisch im Angesicht meiner Feinde deckst. Ihr könnt den Psalm 23 nehmen. Schreibt einfach mal eine Minute lang auf, was ihr, wie ihr Jesus als Hirten erlebt und drückt ihm euren Dank aus. Und in dieser Zeit wird die Band ein bisschen instrumental Musik machen.
Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gekommen ist als guter Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe, für mich, für jeden hier, der jeden Einzelnen mit Namen ruft, der ein persönliches Interesse an mir und an uns hat. Du bist kein Großindustrieller irgendwo fernab im 5. Stock eines Bürogebäudes, der entscheidet über Massen von Schafen ohne eine Beziehung dazu, der seine Schafe irgendwo einpfercht in irgendwelche Weiden, sondern du bist ein Gott, der zu uns kommt, raus auf die Wiese, rein in die Welt, in unsere Welt. Du bist hier bei uns, du machst dich mit dreckig, du gehst durch ein dunkles Tal mit durch, du weinst mit, du freust dich mit. Danke, dass du als Hirte unser Beschützer bist, unser Versorger bist, dass du der beste Schutz vor Wölfen bist, besser als jeder noch so hohe elektrifizierte Zaun. Da, wo du bist, da ist Sicherheit. Da, wo du bist, da ist Wärme. Wo du bist, da ist Zuneigung, da ist Ankommen. Und du weißt stets, wo die besten Lagerplätze und das beste Futter ist. Danke, dass du ein guter Hirte bist. Amen. Ich möchte mit euch einen zweiten Schritt gehen. Ich glaube, dass Jesus heute noch spricht. Ich glaube, dass das es ist, was mein Glauben überhaupt erst ausmacht, was mein Glauben lebendig macht. Dass ich mit ihm in eine Beziehung trete, dass es nicht so ein Monolog ist, wenn ich bete, dass es hier an der Decke abprallt und zurückkommt, sondern ich glaube, dass Gott da ist und dass er in dein Leben hineinsprechen will und dass in jedem Moment deines Lebens, wir sind bloß so selten da, ihm wirklich zuzuhören. Wir fragen manchmal Gott, wo bist du? Aber eigentlich steht da Gott da und sagt, wo bist du? Ich bin da. Ich möchte zu dir reden, ich möchte dir zuhören. Wo bist du? So oft im Smartphone oder wo auch immer. Thema für sich. Heute möchte ich dich einladen, jetzt mal so einen Moment zu nehmen, wo wir zuhören, was Jesus zu uns sagt. Ich habe kurz davon gerade gesprochen, dass wir bei uns diese Lebezeit machen. Das heißt, ganz viele von unseren Jugendlichen, wir machen das auf unseren Kindercamps, Jugendcamps in der Gemeinde und so, die nehmen sich jeden Tag oder mehrmals die Woche oder wie auch immer regelmäßig Zeit. Einfach ist wie so ein Leitfaden für meine persönliche Zeit mit Gott, meine stille Zeit, wie man das im pietistischen Bereich sagt, wo ich mit Jesus in so einen Briefwechsel eintrete, mit ihm in Kontakt trete. Und das Besondere da ist dieser zweite Buchstabe, das E, das Ehren. Da geht es nämlich darum, das Empfangen, da geht es darum, dass ich zuhöre, was Gott zu mir sagt. Wir haben gerade von uns einen Brief an Gott geschrieben, an Jesus, den Hirten. Jetzt lass uns mal das umdrehen und einen Brief vom Hirten an dich schreiben. Ich glaube, dass Jesus zu uns reden möchte. Ich glaube, dass er hier ist und dass er durch deine Gedanken hindurch sprechen kann und will und wird. Und du musst es danach nicht vorlesen hier, du musst es niemandem zeigen. Ja, Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Ich glaube, dass Gott positiv in unser Leben hineinsprechen will. Ich erlebe Gott immer wieder, dass er mich ermutigt. Und auch da, wo er auf Dinge hinweist bei mir, wo Dinge im Argen sind oder so, da merke ich, wie es, wenn ich das aufschreibe und da habe ich in der Regel so ganz, sag mal, positive Gefühle dabei, wo ich merke, boah, ja, ich möchte das wirklich umsetzen. Weil ich merke, da ist der Heilige Geist, der in mir etwas wachrüttelt, wenn es auch kritische Sachen sind, dass ich ganz motiviert bin, die Dinge umzusetzen. Wenn Gott zu dir spricht, dann kommt er nicht mit Verurteilung und sagt, hey, das hast du ja echt richtig scheiße gemacht. Hier hast du so richtig Dreck am Stecken. Hier, da bist du wieder von der Weide runter und ach, was bist du für ein schlechtes Schaf? Dieses schwarze Schaf. Nein, Gott spricht ganz anders. Gott spricht wie ein guter Hirte, als Ermutiger. Jesus ist nicht der Zaun, Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist nicht wie so ein Schiedsrichter, ja, der immer nur sagt, der dich auspfeift und sagt, jetzt ist vorbei. Ja, dem Schiedsrichter, den interessieren die Spieler überhaupt nicht auf dem Feld. Ja, denen geht es nur darum, dass die Regeln eingehalten sind. Der ist ein guter Zaun. Aber der Trainer, der möchte das Beste aus den Spielern rausholen. Selbst wenn das Spiel nicht gewonnen wird. Es geht darum, dass der Spieler sein Bestes gibt und dass er sich weiterentwickelt, vorankommt. Jesus ist ein Trainer und nicht so ein Schiedsrichter. Aber wir denken ganz oft, dass er wie ein Schiedsrichter ist. Dass es nur um das richtige Verhalten geht. Ja, es gibt das Gesetz, es gibt die Bibel, es ist alles richtig. Aber Jesus, der Trainer, hat ja auch Interesse, dass die Regeln eingehalten wird, aber der hat einen ganz anderen Blickrichtung. Geht es nicht darum, Hauptsache ihr macht die Regeln richtig, dann geht es darum, Hauptsache ihr macht ein richtig gutes Spiel und ihr entwickelt euch nach vorn. Und wenn Gott zu dir redet, dann redet er zu dir ermutigend, positiv und baut dich auf. Deshalb lade ich dich ein, schreib jetzt einen Brief vom Hirten an dich. Das kann so klingen wie, hey, lieber Clemens, mein Großer, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, dass du vorangehst, dass du mich lieb hast, dass du mit mir unterwegs bist, dass du mein Herz teilst mehr und mehr. Was auch immer Gott zu dir sagt, schreib's auf. Schreib, hey, lieber Olaf, lieber Daniel, so viele Namen hier kenne ich nicht, lieber Herbert, liebe Brigitte. Schreib das auf, was der Hirte zu dir sagt. Und wir nehmen uns dafür jetzt mal 2, 3, 4 Minuten Zeit, wo du einfach so einen Brief von Gott an dich schreibst. Ich glaube, dass Gott durch unsere Gedanken zu uns reden will. Und ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, das in Worte schriftlich festzuhalten, weil das hilft, unsere Gedanken zu sortieren. Und wenn ich das mache, manchmal habe ich so das Gefühl, naja gut, jetzt habe ich mir irgendwas aufgeschrieben, das war jetzt so, okay, war nett. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe wie unter Strom und merke, boah, da ist Gott, der gerade durch mich spricht und mich total ermutigt. Und ich wünsche euch solche Momente. Ich wünsche euch, dass ihr das zu einer Disziplin macht oder zu einer Sache, die ihr immer wieder macht. Das muss man nicht bis einmal machen, sondern darf man immer wieder machen. Wir werden jetzt die nächsten Minuten einfach weiter instrumental hören und ihr nehmt euch Zeit, einfach zu schreiben. Und dann steigt die Band einfach in das Lied ein. Ihr könnt dann mitsingen, aber wenn ihr immer noch am Schreiben seid, ihr könnt auch gern fertig schreiben. Keiner wird hier zum Hinstellen verpflichtet oder so. Also nehmt euch bitte die Zeit. Das ist dein Moment mit Gott. Dein Moment mit dem Hirten. Hör ihm zu. Lerne seine Stimme zu hören. Das ist das, worum es beim Christsein geht.